Freue mich, dass ich heute Morgen bei Ihnen, bei euch sein darf in Wiesloch-Walldorf nach etwas längerer Zeit. Meine Frau konnte ich leider nicht mitbringen, die hat heute Dienst. Ihr wisst ja, ich bin wieder in Ludwigshafen eingestiegen und wenn ich abwesend bin, muss meine Frau die Stellung halten und muss mir nachher berichten, wer da war und wer nicht da war, damit meine Buchführung stimmt. Das vielleicht soweit. Das Thema heute Morgen lautet, ich hätte nicht gedacht, dass es mich treffen könnte. Ich werde es nie vergessen, es war an einem Septemberabend, wir hatten eine gute Freundin unseres Hauses eingeladen und zusammen mit meiner Frau saßen wir auf dem Balkon und haben eine Flasche Rotwein getrunken und plötzlich klingelt so gegen 20.30 Uhr das Telefon. Ich gehe hin und der Oberarzt ist am Apparat, ruft mich aus dem Urlaub oben in Norddeutschland irgendwo an und sagt, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Sie haben ein bösartiges Karzinom, wir müssen dringend etwas unternehmen. Wir haben dann noch etwas miteinander geredet. Ich habe gesagt, jetzt machen Sie erstmal Ihren Urlaub fertig und dann können wir weiter miteinander reden. Aber ich habe den Hörer etwas bedächtiger wieder zurückgelegt. Und habe dann meiner Frau und die Freundin unseres Hauses war dabei, berichtet, was ich gerade gehört habe. Ich möchte euch heute Morgen teilnehmen lassen an dem, was dann die Folge war. Und wie ich mit dieser Krankheit leben konnte. Und ich habe ein Tagebuch geführt, etwas gemacht, was ich mehr an sich so in die Frauenecke abschiebe, Tagebuch führen. Mein Leben noch nicht gemacht. Ich habe gedacht, jetzt ist es mal wichtig, dass du einfach mal festhältst, wie geht's dir jetzt damit? Du hast Krebs. Und ich möchte euch ein bisschen daran teilnehmen lassen. Dabei geht es nicht um mich. Geht es nicht darum, dass ihr mich bestaunt, meinen Glauben bestaunt oder so. Pastoren haben auch kein heiliges Blut. Sondern sind ganz normale Menschen mit all dem, was ein normaler Mensch so durchmacht. Die erste Erfahrung, glaube ich, die einem noch mal so richtig neu bewusst wird, das ist, wir Menschen haben nicht alles im Griff. Wir haben nicht alles im Griff. Auf dieser Erde ist das so, dass selbst die Besten, die Klügsten, die Stärksten, dass sie auf einer unsicheren Scholle leben. Wir brauchen Halt, der Mensch braucht Halt. Die Frage ist nur, was hält denn wirklich? Und was rutscht nicht weg? Jesus hat mal in der Bergpredigt gesagt, ob dein Leben gut aufgebaut ist, das wirst du nie erfahren, wenn alles glatt läuft und wenn die Sonne am Himmel steht. Sondern ob du dein Leben auf ein Fundament aufgebaut hast, das wirst du erst in der Krise erfahren. Ich wurde erinnert an meinen Vater, als er starb. Da hat er uns drei Jungs an sein Sterbebett gerufen und hat gesagt, Jungs, für diese Stunde braucht man ein festes Fundament. Da braucht man ein festes Fundament. Werde ich nie vergessen. Ich möchte euch heute darauf hinweisen, wie wir wirklich eine innere Stärke haben und auch aufbauen können, die sich wirklich bewährt. Und dass wir in den Stürmen des Lebens, wenn sie denn kommen, nicht aufgeben müssen, sondern Gottes bewahrende Macht und durchtragende Hilfe erkennen. Wie wir gehaltene und geborgene Menschen sein können, selbst wenn der Ausgang offen bleiben muss. Und ich möchte etwas sagen, wie der große Arzt und gute Hirte Jesus selbst seine Leute durch die dunklen Täler begleitet. Psalm 23,4. Und er uns eine Geborgenheit erleben lässt, die einzigartig ist auf dieser Welt und die jeden Christen zu einem beneidenswerten Menschen macht. Darüber möchte ich sprechen. Und ich hoffe, wir spüren ein wenig von der Realität Gottes und wie er so ganz wirksam sich in unser Leben einschaltet, auch durch ganz viele kleine Zufälligkeiten, die sich auf einmal gerade an dem Tag und in der Stunde ereignen, durch Bibelworte, durch Briefe und so weiter. Ich muss sagen, diese Nachricht hat uns getroffen. Das könnt ihr euch vorstellen. Aber sie hat uns an keiner Stelle bis zum heutigen Tag den Boden unter den Füßen weggezogen. An keiner einzigen Stelle. Die Voruntersuchungen hatten kleine Anzeichen ergeben. Da könnte vielleicht irgendwo was sein. Statistisch gesehen muss ja jeder dritte, vierte Deutsche damit rechnen, dass er Krebs bekommt. Das ist Fakt. Aber man geht ja immer davon aus, auch ich, dass ich nicht zu diesen 1% gehöre, wo das wirklich kritisch ist, sondern dass ich ganz gewiss zu den 99% gehöre, wo das harmlos ist und wo das ganz anders ausgeht. Davon geht man automatisch aus, jedenfalls ich. Ihr könnt euch vorstellen, dieser Abend ist etwas schweigsamer und nachdenklicher zu Ende gegangen. Wir haben den Rotwein noch getrunken, aber es war schweigsamer. Und abends im Bett, wenn dann das Licht aus ist, dann kommen die Fragen. War's das jetzt für dich? War das die Nachricht, die dein Leben jetzt, kurz nachdem du in Rente gegangen bist, beendet? Zumal uns noch der Schock in den Gliedern saß vom Tod meines Schwagers mit 63 Jahren, er arbeitete beim Evangeliumsrundfunk, der innerhalb von 14 Tagen, nachdem die Diagnose feststand, Bauchspeicheldrüsenkrebs mit 63 gestorben ist. Das hat uns noch berührt. Und jetzt ich. Und mir wurde bewusst, ganz neu bewusst, ja nicht etwas, was ich vielleicht neu sage für einen, sondern vielleicht mal auf eine ganz andere Art und wieder ganz neu einpräge, mir wurde bewusst, dass unser Leben wirklich von Tod und Leben gleichzeitig umgeben ist. Bei mir bedeutet das, Freitag, 13. September, meine Schwiegermutter stirbt. Wir sind dankbar, dass sie bei Jesus ist und dass ihre Leidenszeit weg ist. Samstag, einen Tag später, Einschulung eines Enkels hier in Wiesloch. Natürlich müssen Opa und Oma dabei sein. Zwei Tage später, ein neuer Enkel wird geboren. Neues Leben bricht sich bahn. Dienstag, Beerdigung meiner Schwiegermutter. Ich halte die Predigt. Wohl wissend, dass da etwas ist und dass ich mich umgehend einer Operation unterziehen muss. Und ihr wisst, eigentlich sollte voriges Jahr ein bisschen anders verlaufen. Wir wollten uns ein bisschen erholen und dann kriegte meine Frau Krebs und ist operiert worden inzwischen und hat die Bestrahlung hinter sich und so weiter. Ich bekam eine Mail, da stand drin, der erste Gedanke ist eigentlich, das darf doch nicht wahr sein. Ausgerechnet jetzt, nachdem er schon durch so manches dunkle Tal wandern musste in der ersten Jahreshälfte, ausgerechnet jetzt, wo ein neuer Lebensabschnitt mit etwas mehr Ruhe und Zeit beginnen sollte, und ausgerechnet du, Fritz, ist Gott da nicht ein ganz großer Fehler unterlaufen? Fragezeichen. Ich habe viele Briefe bekommen und die gingen auch in eine ähnliche Richtung. Mensch, du hast doch zusammen mit deiner Frau dein ganzes Leben für Gott eingesetzt. Du hast deinen Beruf gewechselt, du hast auf viel verzichtet und so weiter. Und müsste sich das nicht irgendwie ein bisschen auszahlen in Form von Gesundheit? Warum gerade ich? Kennt ihr die Frage? Warum gerade ich? Diese Frage darf man stellen. Die hat ja Jesus vor uns gestellt. Warum gerade ich? Warum Gott? Wie lange noch? Wo ist Gott eigentlich in schwierigen Zeiten, wenn es drunter und drüber geht? Wo bist du, Gott? Und je älter man wird, umso dankbarer wird man auch für die Klagepsalmen. Der wird nicht so hoch gejubelt, sondern da wird aus dem Herzen keine Mördergrube gemacht und da spuckt man das aus. Da klagt man zu Gott, das ist was anderes wie jammern, da sind wir Weltmeister. Sondern da klagt man seine ganze Not zu Gott hin. Und Klagepsalmen, Das sind Verarbeitungspsalmen dessen, was einen kaputt macht, wo man selber wortlos, vielleicht stumm ist. Da nimmt man fremde Worte auf, die den Zustand des Herzens, des eigenen Herzens beschreiben und klagt sie zu Gott hin. Warum Gott? Warum Krebs? Will Gott uns dadurch etwas sagen? Ich weiß nicht, wer das Wort von C.S. Lewis, dem bekannten Schriftsteller, kennt, das bekannte Wort: Gott flüstert in den Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. Und in unseren Schmerzen ruft er laut: Sie sind die Megaphone, eine taube Welt aufzuwecken. Gott redet in Freuden und zieht Menschen zu sich. Die Frage ist, ob die Freude, und wenn es gut geht, ob das stark genug ist, dich zu Gott zurückzuziehen. Gott redet aber auch durch das Gewissen, wenn es nicht verbogen ist. Das heißt, dass man schlaflose Dinge vielleicht mal hat und Dinge einfach vor ihm aufstehen, vor einem aufstehen. Aber Gott redet auch durch Leid. Weil sehr oft unser Herz und unser Verstand so verhärtet ist, dass Gott nicht anders bei uns Gehör finden kann. Gott kann das tun. Oftmals erfahren wir aber nicht, warum etwas geschieht. Und ich würde fast sagen, meistens bleiben die Fragen unbeantwortet. Diese Frage ist auch für mich rückwärts gewandt. Warum? Ich glaube, dass sie wenig weiterbringt. Wir müssen ja nach vorwärts denken. Und wenn man Gott dann vielleicht auch noch aufzählt, was man alles Gutes getan hat. Ich denke an eine Frau, die besuchte ich morgens früh um 9:30, hatte schon die zweite Flasche Bier auf und sagte: Warum muss mein Lebenskamerad sterben? Und der Lump, der Nachbar, der lebt immer noch. Wenn Gott doch nur die Schlechten erwischen würde. Das Problem ist, von der Bibel her gesehen, gibt es keine Guten. Einer ist vollkommen gut, Gott. Mich hat diese Frage nach dem Warum nie beschäftigt, bis zum heutigen Tag. Ich habe mich auch entschieden, sie überhaupt nicht zu stellen. Ich kann Gott nicht mit meinem Verstand fassen. Wir sind nicht die Geheimräte Gottes, hat Ter Stegen mal gesagt. Im Gegenteil, mich hat die Frage an sich beschäftigt, warum ich nicht? Woher nehme ich das Recht, dass ich ausgenommen sein soll? In den Jahren zuvor, natürlich bringt es der Beruf auch mit sich, da beschäftigt man sich mit diesen Fragen. Und wenn du Menschen beerdigen musst und wenn du junge Menschen beerdigen musst, dann hast du vielleicht einen gewissen Vorsprung im Denken. Das heißt, du musst dich wirklich auch intellektuell und theologisch mit diesen Fragen beschäftigen. Und für mich war immer klar, warum sollte es mich nicht treffen? Woher nehme ich das Recht? Mir war bewusst, dass Christsein keine fromme Lebensversicherung ist. So ein Freifahrtschein für ein problemloses und schmerzvolles Leben, ein schmerzfreies Leben. Manche Christen haben keinen Platz für Leid in ihrem Gottesbild. Sie können jubeln, aber sie haben keinen Platz für das Leid und dann kommen sie in eine Krise. Dann kommen sie in eine Krise. Gott ist für sie die Liebe und deshalb muss er auch immer lieb sein und muss immer Gutes und Leichtes schicken und alles gut gehen lassen. Und wenn Schweres kommt, Unbegreifliches im Leben. Ihr Lieben, es gibt keine Garantie für ein schmerzfreies Leben. Und Jesus hat keinem Christen hier in dieser Stelle, in dieser Richtung, in irgendeiner Stelle etwas versprochen. Ganz gewiss nicht. Jesus hat ja in Johannes 16 gesagt: In der Welt habt ihr Angst. Und ich darf mal so sagen, und ihr leidet unter ganz starken Verlusten. Das ist Fakt. Aber habt keine Angst, seid guten Mutes und setzt euer Vertrauen auf mich, denn ich bin stärker als alles, sogar stärker als der Tod. Das ist Fakt. Ich bin begeistert von der Bibel, dem realistischen Buch, dem Wort Gottes. Und Jesus spricht das hier, wir werden durchgeschüttelt, in der Tat. Das ist nicht alles, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass Gott eines Tages alles in Ordnung bringen wird. Und ihr lieben Freunde, darauf vertraue ich und darauf freue ich mich. Der Gott der Gerechtigkeit wird alles ins Lot bringen, was auf dieser Erde nicht im Lot gewesen ist. Das betrifft das persönliche Leben, das betrifft aber auch den ganzen Kosmos. Paulus schreibt in Römer 8, dass die Schöpfung nach Erlösung harrt. Da ist so vieles kaputt. Gott wird Gerechtigkeit schaffen und sprechen. Und er wird die Dinge in Ordnung bringen, bis hin zu den Tränen, die er abwaschen wird. Und dann heißt es, und Gott hat alles gut gemacht. Und dieses Ziel bestimmt auch heute den Weg, vor allen Dingen den Weg des Glaubenden. Diese Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung, die beflügelt unser Handeln, unser Denken. Aber bis dahin müssen wir einen Weg finden, wie wir leben und wie wir überleben in einer Welt, in der wir von Stürmen und Erschütterungen wirklich arg gebeutelt werden. Und früher oder später wird auch dich und sie der Sturm treffen. Muss man ganz realistisch sehen. Vielleicht lieben wir jemanden und der stirbt. Und das ist hart. Vielleicht verletzt uns jemand. Oder eine Beziehung zerbricht, auf die wir wirklich gesetzt und gebaut haben. Und es bricht weg. Und da sind die unerfüllten Wünsche, die viele Menschen sehr, sehr stark umtreiben. Ich weiß, wovon ich rede. Und die Schmerzen ungemein. Das sind die Stürme in der Familie. Das sind die Stürme in vielen Ehen. Da ist Krankheit, Verlust der Arbeit und vieles mehr. Warum kann das Leben nicht einfach leicht und einfach sein? Vielleicht hat der eine oder andere diese Frage auch schon mal gedacht. Warum kann das Leben nicht einfach ganz einfach sein? Die Bibel zeigt uns die letzte Ursache und ich bin sehr dankbar. Die Bibel gibt uns eine Welterklärungshilfe, auch eine Lebenserklärungshilfe, wie nirgendwo anders bei Tante Irene oder sonst wo. Und die Bibel zeigt, dass die letzte Ursache, warum in dieser Welt auch die Kräfte des Schmerzes, des Leides und des Todes wüten, dass die letzte Ursache da geschehen ist, wo der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Wo der Mensch selbstherrlich sein Leben gestalten wollte. Die Bibel hat hierfür das Fremdwort Sünde. Dieses Gelöstsein von Gott. Ihm nicht mehr das Angesicht zuwenden, sondern den Rücken zuwenden. Das hat unendliche Folgen, Freunde. Unendliche Folgen. Da ist ein Damm gebrochen. Aber die Bibel zeigt uns auch, was wir für einen großen Gott haben. Und das vielleicht Größte ist, nicht nur, dass wir die Bibel haben und Gott uns irgendwo sagt, ich habe euch lieb, sondern dass Gott selbst Mensch wird. Dass er selbst auf die Talsohle des menschlichen Lebens und des Elends tritt, er selbst. Und alles, was menschliches Leben ausmacht, an eigenem Fleisch und Blut durchexerziert. Gott wird Mensch. Und Gott erklärt sich solidarisch mit den Leidenden. Er geht in die Grube hinein, um uns beizustehen und zu helfen. Er entscheidet, mit uns zu leiden. Das ist entscheidend. In einem Lied heißt es, egal was du durchgemacht hast, er ist trotzdem dein Gott. Jede Träne, die je über das Gesicht eines Menschen gelaufen ist, der irgendwann gelebt hat, ist für ihn kostbar. Und es gibt einen ganz heiligen Augenblick, wenn nicht der Pastor, nicht der Papst, sondern Gott selbst die Träne auch von deinem Gesicht wischen wird. Offenbarung 21,4. Heiliger Augenblick. Das ist das Größte, dass Gott Mensch wird. Damit niemand mehr sagen kann, Gott, was verstehst du denn? Wenn es dich überhaupt gibt, dann bist du irgendwo auf so einem, wie so ein König, irgendwo fernab von der Wirklichkeit. Und du weißt gar nicht, was ich durchmache auf diesem Kosmos. In meinem Leibe, in meiner Seele und wie auch immer. Und dann wird Gott sagen, du hast eins übersehen. Ich kenne das aus eigenem Erleben. Ich habe das in mir und an mir selbst durchgemacht. Bis hin zum Warum, warum hat Gott mich verlassen, damit niemand mehr Gott verlassen durchs Leben und durchs Sterben gehen muss. Ihr Lieben, auch wenn Gott uns nicht immer vor Unglück, vor Krankheit und Niederlagen bewahrt, so hat er versprochen, dass er uns beisteht. Gott hat eine Verantwortung übernommen. Wenn ein Mensch zum Glauben an Christus kommt, dann gibt er die Verfügung seines Lebens ab an den Christus. Und dann sind wir, so steht es im Römer 7, 24, dann sind wir ein Eigentum Jesu Christi. Wir gehören nicht mehr uns selbst, haben wir übrigens noch nie gehört. Wir gehören ihm. Und er nimmt seine Vaterschaft ernst. Er nimmt sie ernst. Volle Verantwortung für uns übernommen. Und das ist großartig und das dürfen wir erleben. In dem oben zitierten Freundesbrief folgte dann ein Satz, der mich sehr angesprochen hat. Vielleicht muss man es so sehen, dass der Herr noch etwas vorhat mit euch, euch noch eine neue Dimension seiner Gegenwart und Nähe, seiner Kraft und Güte offenbaren will, um letztlich euch noch neu und anders als bisher schon zum Vorbild für andere zu machen und seinen Namen zu verherrlichen. Vielleicht will Gott auch durch das Leiden und durch diese Krankheit euch in irgendeiner Weise weiterbringen, damit ihr größeren Segen verbreiten könnt. Und dann fiel mir noch ein Wort von Dietrich Bonhoeffer in die Augen. Mir fiel so unheimlich viel in die Augen in den Tagen. Das ist unwahrscheinlich. Ich hatte gerade ein Buch gelesen im Sommer, glaube ich, von Dietrich Bonhoeffer, dieses neue Buch von Metaxis. Sehr, sehr empfehlenswert. Der nächste Sommer kommt. Dietrich Bonhoeffer, Herr, gib mir Kraft zu tragen, was du schickst. Ich traue deiner Gnade und gebe mein ganzes Leben in deine Hand. Mach du mit mir, wie es dir gefällt und wie es gut für mich ist. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei dir und du bist bei mir. Und ich schrieb daraufhin an jemand, so möchte ich in die OP gehen, genauso in dieser Gewissheit. Und einem guten Freund, das hat mich überrascht, aber nicht aus dem Frieden gebracht. Diese Diagnose, Krebs, soll nicht zum beherrschenden Thema bei uns werden. Wir wissen, dass auch das über den Schreibtisch Gottes gegangen ist und er die ganze Sache weiter in der Hand hält. Und ein Wort, was mir in diesen Tagen des Krankseins immer wieder kam, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Und dann begann ein innerer Kampf zunächst mal um den rechten Weg. Sehr schnell war für den Professor klar, aggressives Karzinom, das kann man nur mit einer radikalen OP bekämpfen, sonst gebe ich Ihnen keine 5 Jahre mehr. Das war deutlich, auf jeden Fall für meine Frau, aber für mich nicht, noch nicht. Mein größtes Problem war, ich war fit wie ein Turnschuh, bis zum heutigen Tag. Ich habe nie etwas gemerkt. Ich habe Tennis gespielt bis kurz vor der OP und alles mögliche. Ich war fit wie ein Turnschuh. Mir geht es gut, ich bin gesund. Das Einzige, was dagegen sprach, war so ein kleines Bildchen. MRT. Wem vertraue ich nun? Ich bin fit, mir geht's gut. Oder vertraue ich da den Ärzten und diesem MRT? Was macht man da? Mir ist das ein Bild geworden für das Leben. Und vielleicht sind Menschen auch heute Morgen hier, die sind wirklich auf der Sonnenseite des Lebens. Geht alles. Es geht alles blendend und sie sind auf der Überholspur des Lebens unterwegs. Alles, was sie anpacken, gelingt. Und man hat den Eindruck, ich bin so richtig voll drauf und habe den Eindruck, das ist irgendwie so eine Zustimmung Gottes. Mir geht es gut. Und ich komme eines Tages in den Himmel. Auch dagegen spricht nur eins, nämlich das, was die Bibel sagt. Dass ein Mensch umkehren muss zu Jesus. Sonst geht er verloren. Sonst wird er nicht im Himmel landen. Das eine spricht dagegen. Für mich ist das hilfreich geworden an der Stelle. Für uns war wichtig, wir müssen als Ehepaar einen Weg finden. Meine Frau war das klar, also komm, du musst dich operieren lassen, egal wie das weitergeht und so weiter. Für mich war das nicht klar. Aber das hatten wir gelernt, wir müssen zusammenstehen an der Stelle. Wir dürfen nicht auseinanderdrehen. Egal, was passiert, dass der eine dem anderen keinen Vorwurf machen kann später. Ich habe dir ja gesagt, du sollst machen lassen. Oder ich habe dir gesagt, mach's lieber nicht. Man kriegt ja so viele Stimmen, 3 Ärzte, 4 Meinungen. Das ist mal ein Problem in Deutschland. Da muss der kleine Mann, der keine Ahnung hat, muss dann doch irgendwo selber entscheiden. Wir wollten uns auf jeden Fall, je nachdem, wie die Sache bei mir ausgeht, keine Schuldzuweisungen machen wollen. Und wir haben an dieser Stelle, an dieser Zeit, sehr viel miteinander geredet und gebetet. Und das ist ungemein wertvoll. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle betet. Ich möchte aber doch mal die Frage stellen, ohne dass ihr euch melden müsst, ob ihr auch als Ehepaar miteinander betet. Ich stelle immer wieder fest, auch dort, wo Ehen scheitern, und ich frage einmal nach, dass manches auch im Geistlichen schon länger in Unordnung ist. Und dass sie die Chancen, die Gott gegeben hat, auch für eine Ehe, wenn man miteinander beten kann, nie richtig genutzt haben. Das ist schade. Bei uns war das anders. Arbeiten wir an unseren Beziehungen. Und das ist so wichtig. Das wird auch wertvoll sein für die Zeit einer Not. Ich darf euch auch gewiss sagen, dass in dieser Stelle Tränen geflossen sind bei uns zu Hause. Das möchte ich nicht an der Stelle verschweigen. Uns wurde auch klar, dass diese OP Verlust von Lebensqualität nach sich ziehen würde, auch für das intime Miteinander in unserer Ehe. Das hat wehgetan. Und wir haben uns unter Tränen davon verabschiedet. Wir haben miteinander gebetet und gerungen und Gott hat uns darüber den Frieden geschenkt. Unser Gebet war immer, Herr, ebne deinen Weg vor mir. Herr, ebne deinen Weg vor mir. Das hat mich schon zig Jahre in den großen Führungen auch von Garmisch-Partenkirchen nach Heidelberg und so weiter immer wieder begleitet. Ebne deinen Weg. Und ich habe gesagt, Herr, der Weg ist noch nicht klar. Für mich ist er nicht eben. Der ist noch zu uneben bei mir. Du musst das an der Stelle noch irgendwie bei mir schaffen. Ich habe keine Klarheit, soll ich mich operieren lassen oder nicht. Und das größte Hindernis war, dass es mir so gut ging. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann. Es geht einem gut, du hast keinen Schmerz, nichts. Du kannst Bäume ausreißen. Und ich war ja gerade dabei, wieder. Und das ist einfach ein Problem. Ich brauchte unbedingt eine Zweitmeinung und bin auf den letzten Drücker zusammen mit Marie-Louise dann noch irgendwo hingefahren, weit weg, um eine Zweitmeinung einzuholen. Und die Diagnose bei dem, die fiel noch niederschmetternder aus als die in Heidelberg. Und er sagte, Sie sind ja von Heidelberg schon einiges gewöhnt, was Sie mir gesagt haben. Also ich sage es Ihnen knallhart und schone Sie nicht. Sie haben 50% Überlebenschance und zu 60% hat der Krebs schon gestreut. Und ich konnte diesem Mann dann zur Verabschiedung sagen, vielen Dank für das, was Sie uns gesagt haben. Das konnte er kaum, glaube ich, verstehen. Aber ich habe ihm dann gesagt, wissen Sie, wir haben heute Morgen gebetet, dass Gott uns durch Sie ein Stückchen weit mehr Klarheit schenkt, was jetzt zu tun ist. Und die haben wir jetzt bekommen. Wir hätten gerne eine andere Meinung gehabt, aber wir haben jetzt eine klare Sache, die auf dem Tisch liegt und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir sind dann rausgegangen aus diesem Arzt und von diesem Arzt in diesem Krankenhaus und dann wollte meine Frau noch etwas einkaufen. Okay, Männer müssen mitgehen. Und ich bin dann auch irgendwie mitgegangen. Ich hatte irgendwo im Kopf gewiss nicht frei. Dann gehe ich in das Kaufhaus rein. Meine Frau hatte sich irgendwie woanders hin entfernt. Und da sehe ich da auf einmal ein schönes Hemd. Toll. Mensch, das Hemd, das gefällt dir. Könntest du kaufen. Auf einmal kommt dir blitzschnell der Gedanke, lohnt sich das jetzt noch für dich? Lohnt sich das für dich noch, dass du ein Hemd kaufst? Wir hatten gerade ein Auto bestellt, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr vorher, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das Auto nicht gekauft. Lohnt sich das noch, jetzt das Hemd zu kaufen? 15 Euro, also passt doch nicht so viel Geld. Das ging noch. Ich musste erst mal hier im Kopf mich sortieren und dann habe ich gesagt, doch, ich kaufe das Hemd.
ich kaufe das Hemd jetzt und es ist ein Ja zum Leben. Ich bin noch am Leben. Die Heimfahrt war befreiter und beschwerter zugleich. Befreiter, weil ich nun, weil wir miteinander eine Klarheit hatten, es muss sein. Und beschwerter, weil die Prognose sich noch etwas verdunkelt hatte. Und wir haben dann eine Entscheidung getroffen für uns. Eine Entscheidung getroffen, die war ganz wichtig. Wir wollen nicht auf die Krankheit starren, sondern auf Jesus. Das ist eine Entscheidung, die muss man auch treffen. Und wir möchten nicht Spielball der Prozent- und Wahrscheinlichkeitsrechnungen der Ärzte werden. Mein Leben hängt nicht an den Prozenten, an der Wahrscheinlichkeit, ob ich das überlebe und wie das ausgeht und so weiter, sondern am Willen des Herrn. Und wenn ich sterben soll, dann sterbe ich letztlich nicht am Krebs, sondern am Willen Gottes, dass meine Stunde geschlagen hat. Das ist eine Entscheidung. In meiner Bibel steht nicht, trachte zuerst nach dem Krebs und nach einer Krankheit und nach unerfüllten Wünschen, sondern trachte zuerst auf den Herrn und dann wird er für das andere weiter Sorge tragen. Ich war gerade dabei, in Ludwigshafen die Bergpredigt zu predigen, da passte das. Und da sagte ich zu meiner Frau, das wollen wir jetzt leben. Nicht nur predigen, sondern leben. Das hat uns sehr geholfen bis zum heutigen Tag. Losungen waren für mich ganz wichtig. Losungen, jeden Morgen mit Spannung da reingeschaut. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als bei ihnen, heißt im 2. Könige 6. Ja, Gott öffnet denen da einen Blick. Auf einmal sehen sie nicht, die Feinde sind in der Überzahl, sondern die Engel Gottes sind in der großen Überzahl. Ich konnte das so ganz kindlich nehmen. Fürchte dich nicht angesichts des aggressiven Krebses und der schlechten Prognose. Auf deiner Seite steht eine größere Macht. Ihr Lieben, so müssen wir die Bibel lesen. Nicht wie Museumsstücke behandeln, sondern wirklich uns da mit dem Leben einklinken. Und in meinem Tagebuch habe ich dann geschrieben, ich habe heute letzte Gewissheit bekommen, dass der vorgeschlagene Weg für eine großräumige OP richtig ist. Abends hatten wir Hauskreis und hier wurde intensiv für uns gebetet und hier wurden wir gesegnet. Lieben, das wünsche ich jedem, dass er so einen Kreis hat. Ihr habt auch Hauskreise hier und dass jeder da ein lebendiges Glied ist. Und dass er die Anteilnahme an Freude und Leid verspürt. Gemeinde ist ein ganz großes Geschenk. Es wird einem in der Krankheit nochmal ganz besonders deutlich. Das haben andere nicht. Kommt kein Karnickelzuchtverein mit. Und ich bin sehr dankbar für viele, viele Gebete, die uns hier wirklich umbetet haben. Nachts, das passiert schon mal in solchen Zeiten, da kann man schon mal schlecht schlafen. Und da denkst du, komm, lass den Ehepartner schlafen und stiehlst dich raus, gehst ins Wohnzimmer. Und dann fällt da auch wieder zufällig etwas in meine Hand. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit, alle miteinander hier. Manchmal haben wir das aus den Augen verloren. Da sind wir so voll in Geschirr drin, ich auch, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wir sind Reisende auf dem Weg der Ewigkeit. Und in der Gemeinde geben wir uns hier Geleit, damit keiner unterwegs falsch abbiegt, sondern dass wir alle ankommen. Und ich merke, wie mich das anspricht. Und mir wird bewusst, dass meine Erkrankung auch eine Anfrage an mich ist. Bist du bereit, dein Leben abzuschließen? Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Meine Erkrankung war für mich auch ein Test auf den Ernstfall. Auf den Ernstfall. Ist alles klar zwischen Gott und dir? Ich schrieb in mein Tagebuch, heute nach der Zweitmeinung des Arztes muss ich nüchtern auch das Sterben in Betracht ziehen. Wir haben dann auch die Familie zusammengetrommelt. Ihr kennt ja viele, die hier auch aus meiner Familie hier in Wiesloch unter euch und mit euch leben. Und wir haben sehr offen darüber gesprochen. Christen können das. Christen können auch ein Testament machen. Habt ihr ein Testament gemacht? Mich wundert es manchmal, dass auch Christen das umgehen und nicht machen. So erlebe ich es manchmal. Wir haben miteinander gesprochen, was ist, wenn ich wenn das nicht so gut ausgeht, menschlich gesehen, dass das Haus verkauft werden soll und die vielen Dinge. Es wurde auch dort geweint, das ist ganz gewiss auch klar. Aber es war gut, zusammenzustehen, miteinander zu beten. Am nächsten Tag in der Bibellese, Hebräerbrief war gerade dran, stand das Wort, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es wird euch reich belohnt werden. Werft das Vertrauen nicht weg. Das trägt durch. Und dann hatte ich ein wegweisendes, das war, glaube ich, an einem Samstagnachmittag, ein wegweisendes Telefonat mit einem Arzt, der mir noch irgendwie empfohlen war und der mir auf einmal in dem Gespräch sagt, Herr Weidemann, ich möchte Sie bitten, dass Sie die OP und alles andere, was jetzt auf Sie zukommt, umarmen. Oh, sage ich, das habe ich noch nie gehört, muss ich mir gleich aufschreiben. Umarmen. Aber ich wusste, was er meinte. Das heißt, sagen Sie ein Ja dazu. Leben Sie nicht in Opposition, sondern sagen Sie ein Ja dazu. Nehmen Sie das an. Umarmen Sie das. Und alles Weitere, was kommt. Das Wort hat mich durch die ganze Zeit getragen. Umarmen Sie das. Das will ich tun und ich bin innerlich durch. Ich bin innerlich wirklich durch. Ich sollte mich schnell operieren lassen, aber ich hatte noch einen Termin. Ich wollte unbedingt noch ein ganz nettes Pärchen unter die Haube bringen. Die wollten heiraten und ich habe gesagt, ich traue euch. Und meine Frau sagt, Mensch, kannst du den OP-Termin nicht absagen und so, jetzt musst du mal an dich denken. Aber irgendwie fand ich die so nett, die wollte ich unbedingt trauen noch. Und dann konnte ich die an diesem Samstag in ganz großer Freude noch trauen, am Sonntag noch in Eberbach im Gottesdienst, einfach von dem berichten, was man so erlebt. Und ich schrieb in mein Tagebuch hinein, unser Glaube ist nicht enthusiastisch, aber es ist stabil und trägt durch. Es gibt Leute, die sind enthusiastisch, wie die Weltmeister, und kriegen die Arme vielleicht nicht hoch genug. Das ist nur ein äußerliches Zeichen, aber die fallen dann auch umso tiefer manchmal. Unser Glaube ist nicht enthusiastisch, aber ist stabil und trägt durch. Und wieder das Wort der Losung. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo immer du hingehst. Das saugt man aus wie ein Schwamm in solchen Situationen. Und dann schrieb mir ein Kollege einen Tag vor der OP, Jesus wird dich begleiten in die Klinik, hinein in die Untersuchungen und Vorbereitungen, in die OP und in die Nachbehandlungen. Jesus ist schon da. Er hat gewissermaßen schon selbst das OP-Besteck bereitgelegt. Ich wünsche dir sehr, dass euer Denken geprägt bleibt vom Wort Gottes. Zitat Ende. Es hat mich sehr berührt. Jesus ist schon da. Ich komme in vorbereitete Verhältnisse hinein. Und lass dein Denken nie von Krankheit geprägt sein oder was auch immer. Immer vom Wort Gottes und auch von den Zusagen, die er gemacht hat. Und wieder zufällig fällt mein Auge auf einen Kalender, der stand schon immer da, der stand schon ein halbes Jahr da, der habe ich aber nie angeguckt und nie rumgeblättert und so weiter. So ist das. Plötzlich fällt es an dem Tag, guckst du da hin. Alles Zufall, in Anführungsstrichen oder Fragezeichen. Da steht da drauf, Schwierigkeiten fördern den Glauben, indem sie ihn fordern, um darin zu bestehen. Schwierigkeiten, die wir alle gerne aus dem Weg gehen, die können förderlich sein, dass wir endlich mal auch einen Sprung im Glauben machen. Uns bewähren, das, was Jesus uns anbietet, wirklich zur Anwendung kommen lassen an der Stelle, darin zu bestehen. Und abends habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, jetzt gehen wir nochmal richtig aus. Jetzt gehen wir nochmal richtig aus. Ich glaube, wir waren beim Griechen, da gehen wir schon mal gerne hin. Und das war eine tolle Sache. Nächsten Morgen war Einlieferung in die Klinik und ich war schon gespannt, was steht denn heute in der Losung? Was steht denn heute in der Losung? Stand doch in der Losung. Und ist gewöhnungsbedürftig. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Meine Frau sagte spontan, naja, sehr gut. Also, aber ich konnte diese Aussage exegetisch etwas, oberflächlich einfach so annehmen. Auch das ist über Gottes Schreibtisch gelaufen. Und es ist jetzt gut so. Es ist jetzt gut so. Es ist gut so. Ich nehme es an.
Ich hatte eine große Sorge, um nicht zu sagen Angst. Vielleicht könnt ihr das verstehen, das war der Augenblick der Verabschiedung von meiner Frau. Wenn ich in die Klinik gehen müsste und müsste sie verabschieden, da hatte ich ein bisschen Angst, vielleicht schwach zu werden und das Herz meiner Frau schwerer zu machen. Da hatte ich ein bisschen Bammel, wie das wird. Und ich erlebte auf einmal, es wurde ein völlig undramatischer Abschied. Und ich konnte ihr ehrlichen Herzens wirklich sagen, ich gehe jetzt ganz entspannt in die OP. Es gab keine großen Szenen, keine großen Tränen, die sein dürfen und so weiter. Aber wir wussten, dass mein Leben, unser Leben liegt in seiner Hand. Und meine Frau wusste auch, wenn das jetzt so werden wird, dass sie alleine weiterleben muss, dann wird das so sein. Ich gehe entspannt, mein Leben liegt in seiner Hand. So habe ich mein Zimmer bezogen und dann wieder so abends zufällig höre ich auf einmal Orgelklang und ein bekanntes Lied, ich weiß nicht mehr, was für ein Stück, was ist denn hier los? Ich lag noch nicht mehr, gehe raus und ich sage, sagen Sie mal, ich höre hier irgendwas so, himmlischen Jubelklang so ungefähr. Und ja, da oben, da ist eine Kapelle da, ein Stockwerk höher und da ist, oh, sag, Dankeschön, okay, ich gehe hoch, brechend voll der Saal, brechend voll. Der Organist war da, der Pastor war da und eine Referendarin war da, noch eine Frau war da und ich. Und er sagte, so einen dollen Besuch hätte er selten gesehen. Da denke ich, lieber Schreck, normale Katastrophe. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Aber das war für mich wie ein Gruß vom Himmel, wenn ihr das so verstehen könnt. Da haben wir ein Lied gesungen und gesagt, Herr, danke, wunderbar. Manche Sachen habe ich gedacht, komm, kannst vergessen. War nicht so toll. Aber irgendwo, da so ein bisschen, da so ein... Herr, danke, ein Gruß vom Himmel, gehst runter. Toll. Liest du noch mal Psalm 4? Heute Morgen war das der Psalm. Wer hat den gelesen? Ihr anderen, heute Abend noch lesen. Psalm 4. Erkennt doch, wie der Herr seine Leute wunderbar führt. Er tröstet den Angstfreunde. Er hört, wenn ich ihn anrufe. Ich schlafe ganz im Frieden, denn du, Herr, hilfst mir. Wer hat das? Wie wir, Freunde. Wer hat das? Und so habe ich geschlafen. Ich wache im Frieden auf. Und da lese ich im Hebräer 11, durch den Glauben sind sie gekräftigt worden. Durch den Glauben. Und ich bete noch einmal, dass er wirklich der Herr bleiben soll und mit mir machen soll, wie es ihm gefällt. Mir war schon bewusst, es kann auch zum Tode führen, vielleicht weniger die OP, aber die ganze Geschichte. Dann weiß ich, dass Besseres auf mich wartet. Also ich lebe gern. Toll. Das Leben ist ein Gedicht. Und ich bin ein Liebhaber des Lebens. Sehr wohl. Aber das Beste kommt noch. Kannst du das denken? Kannst du es glauben? Und das garantiert Jesus allen Glaubenden. Und ich gehe dann nochmal für 3 Minuten oben in die Kapelle rein und befehle mich dann nach Leib, Seele und Geist meinem Herrn jetzt auch für die nächste Zeit an. Und ich kann mit Bonhoeffer sagen, Gottes Hand und Führung ist mir so gewiss, dass ich hoffe, immer in dieser Gewissheit bewahrt zu bleiben. Herr, so wie ich jetzt empfinde, so möchte ich eines Tages auch mal heimgehen, wenn mir das geschenkt würde. 2 Stunden vor der OP, es geht mir nach wie vor gut, obwohl man dann auch noch warten muss. Ich konnte wirklich dort ganz entspannt sein und mit den anderen 3, die da auch auf dem Zimmer waren, wirklich sein. Und ich gehe wirklich ganz entspannt in die OP und komme da wieder in von ihm vorbereitete Verhältnisse, treffe ich eine mir vertraute Mitchristin, die sitzt da heute Morgen hier im Raum, die Manuela, und noch 2 weitere Ärzte, die mich da schön machen für die Operation und schmücken und so weiter und so weiter. Wir plaudern noch ein bisschen locker miteinander und ich sage, Freunde, macht das vernünftig, was ihr hier zu tun habt. Ich habe noch manches vor, wenn es geht. Und sie haben das gut gemacht und dann irgendwo bin ich ins Land der Träume gegangen. Ich habe die OP selbst sehr gut überstanden und bin danach erstaunlich munter. Nachts um 24 Uhr war ich auf dem Zimmer. Ich war so putzmunter, war sagenhaft. Es gibt keine Probleme und Komplikationen und ich bin von Herzen dankbar. Das Großartigste ist, dass ich mich vollkommen geborgen und getragen gefühlt habe, gewusst habe. Durchgängig. Und das ist das größte Geschenk. Und das ist auf die vielen Gebete zurückzuführen. Und irgendwie kam mir ein Satz dann in den Sinn. Der Gott der guten Tage ist der gleiche Gott in schlechten Tagen. Der Gott der guten Tage, den brauchen wir. Ich brauche den. Der Gott, der mich festhält, dass ich nicht überdrehe. Der Gott, der mich zurückpfeift, dass ich nicht hochmütig werde. Der Gott, der auf mich Acht hat, dass ich ja bei meinem Partner bleibe, eng dabei. Der Gott der guten Tage, den wir da brauchen. Ich bin so dankbar. Aber der bewährt sich jetzt auch in den schweren Tagen und in den schlechten Tagen. Gott ist nicht nur für die Krisen da und nur für die Schwachen, nein, für jeden. Aber Gott bewährt sich dann auch, wenn es darauf ankommt. Der Gott der guten Tage ist der gleiche Gott in schlechten Tagen. Ihr Lieben, hier muss ich einen Sprung machen. Ich bin dann in Reha gegangen und so weiter und so fort. Leider ist die Sache für mich noch nicht beendet und ich kann auch heute nicht so Vollzug melden, sondern nachher haben sich die Werte auch für die Ärzte völlig überraschend erhöht. Und das heißt für uns auch nach den letzten Untersuchungen von vor 14 Tagen, dass ich weiter darauf Acht haben muss. Und wir müssen sehen, wie es weitergeht. Marie-Louise ist gesund, so haben die Dinge sind beseitigt worden. Das hat sich ergeben, bei mir bleibt das was spannend, aber wir können damit leben. Wir können wirklich damit leben, auch im Wissen darum, Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Ihr Lieben, das Wichtigste, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist, dass Gott ein verlässlicher Gott ist. Und wie arm der dran ist, der nur sich selbst hat und vielleicht nur die Hand des geliebten Menschen, das ist schon viel, ganz klar. Aber wie wichtig es ist und dass wir eine gute Wurzelbildung in den guten Tagen wirklich vollziehen. Gott hat unendlich viel Mittel, seine Leute zu begleiten. Ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele kleine Zufälligkeiten, die nutzt er, um seine Leute zu stärken. Zwei Worte, die sind mir noch wichtig und dann bin ich am Ende. Glaube ist keine Rückversicherung für schlechte Tage, sondern eine Grundversorgung für das tägliche Leben. Eine Grundversorgung für das tägliche Leben. Und die Losung, die Jahreslosung vom vorigen Jahr, wie oft wir die Jahreslosung durchbuchstabiert haben. Gott nahe zu sein und dass er mir nahe ist, das ist das ganz große Glück des Lebens. Christen sind beneidenswerte Menschen. Lasst uns ein Lied miteinander singen, was wirklich Jesus die Ehre gibt in all dem, was er uns erleben lässt. Und wir stehen dazu mal auf.